und Stegisch präsentieren Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und neben mir die neue Leier, Stefan Adelmann-Adelmeier. Hallo Stefan.
Hallo Alexander Stegisch, servus. Jetzt hast du mich kurz vor meiner, oder vor deiner Anmoderation hast du diesen genialen Witz von mir quasi im Keim erstickt, an dem du einfach losmoderiert hast.
Ja, jetzt muss ich es kurz erzählen auch für unsere Hörerinnen da draußen, die das nicht wissen, was mein einziger Problem ist, wo ich doch ansonsten eigentlich ein One-Take-Wonder bin.
Der frühe Alexander Stegisch hat keine Ahnung.
Anno dazumal, damals
vor x Jahren, hat er am meisten Probleme beim Aufnehmen immer gehabt bei der Anmoderation. Und warum auch immer, ist das einfach nicht flüssig übergegangen, so wie es heutzutage übergeht bei dir. Und irgendwann haben wir mal den Punkt erreicht gehabt, wo du dann zu mir gesagt hast, warte, ich zähle mal runter, 3, 2, 1 und dann ist es komplett in ein Chaos ausgeartet. Aber auf jeden Fall, die Zeiten haben wir hinter uns lassen, weil, lieber Alexander, damit grätsche ich jetzt kleine, weil wir ja 98 Episoden erfahren mittlerweile sind. Oh, das heißt, es ist ja bald dann schon mal ein Jubiläum.
Moment, das stimmt jetzt natürlich nicht, weil wir sind ja jetzt heute bei Episode 97.
Ah ja, Entschuldigung. 97 Episoden erfahren.
Aber 97 Episoden erfahren ist auch nicht nix, ja. Ja, wie du schon richtig gesagt hast, aufhören, das ist nicht so meins, da stottere ich ein bisschen eine. Was ich dafür extrem gut kann, ist aufhören. Also von 97, wo wir jetzt sind, da kommt ja dann 98, dann kommt 99 und dann kommt die zumindest für uns besondere Episode 100. Und wir haben uns natürlich, wir wären nicht wir, wenn wir nicht, obwohl wir Kosten und Mühen gescheut hätten, trotzdem einen Plan zusammengebracht hätten, der sehr cool ist. Und zwar schaut es so aus, Episode 100. Es gibt mehrere Sachen, die wir machen. Nummer 1. Für alle Hörende da draußen möchten wir unter speakpipe.com/spielfrei die Möglichkeit anbieten, dass ihr uns Audio-Nachrichten zukommen lasst. Ihr könnt es einmal ein bisschen erzählen, was ihr an uns cool findet oder vielleicht auch nicht so cool findet, was euch taugt, auf was euch freut, auf was auf keinen Fall wieder haben wollt. Also das ganze Spektrum so durch, was es an Möglichkeiten gibt. Hinterlasst uns eine Audionachricht und wir werden versuchen, dass wir das rund um Episode 100 in den Podcast einbauen und ein bisschen drauf eingehen. Oder zumindest ein paar lobende oder tadelnde Worte über uns ergehen lassen. Für alle, die das jetzt nicht mitgekriegt haben, wie der Link genau geht, wir packen das dann natürlich auch in die Shownotes. Aber das ist mal so das Erste, weil das Wichtigste ist, dass wir mit unseren Hörerinnen und Hörern interagieren, weil deswegen machen wir es letztlich auch, weil das gefällt uns am meisten.
Jetzt sag's nochmal, Alexander, wie lautet der Link? Weil einmal sagen wir es trotzdem. Nochmal.
speakpipe.com/spielfrei. Ist wirklich einfach, man braucht sich nicht registrieren, man gibt seinen Namen, seine E-Mail-Adresse an, drückt auf Record und man kann sowohl mit dem Handy als auch mit besserem Audio-Equipment, wenn man das hat, eine Nachricht hinterlassen. Wir können diese Nachrichten dann runterladen und können die in der Sendung hoffentlich abspülen. Das wird der Robert machen. Jedenfalls können wir sie sichten und danach darauf eingehen. Ja?
Das ist ja wunderbar.
Das ist einmal das Erste. Und dann natürlich Episode 100. Das ist für uns schon was Besonderes, weil 100 Podcast-Episoden muss man mal machen. Ich habe erst kürzlich wieder so ein kleines Statistik-Ding zu Podcast gelesen, wo es darum gegangen ist. Unter anderem, dass, ich glaube, 85% aller Podcasts nicht über Episode 8 hinauskommen. Mhm. Muss man sich mal vorstellen, ja. Da haben wir ja Episoden zum Saufordern. In dem Sinn. Und deswegen haben wir uns gedacht, wo könnte Episode 100 aufgenommen werden, dass das für uns auch was Besonderes ist. Und wir haben wirklich Glück gehabt, weil wir sind, ich bin jedenfalls dort das allererste Mal in einem Fußballstadion gewesen. Du vielleicht auch?
Ebenfalls richtig.
Das heißt, das erste Profispiel, das der Herr Adelmann und ich jemals gesehen haben, war in Graz in der Kurm, in der alten Heimat vom SK Sturm. Ja, und da haben wir uns kurzerhand einbuchen dürfen. Der GSC, also Grazer Sportclub, war so nett und hat gesagt, ja, natürlich sperren wir für Spielfrei auf. Wir waren ja auch schon öfters bei denen zu Gast. Und wir werden dort aus dem Mittelkreis heraus Episode 100 aufzeichnen. Und es wird natürlich alles möglich. Also ich stelle es mir ungefähr so vor, entweder wie die vor dem Comeback letzte Folge, Wetten, dass mit dem Thomas Gottschalk, oder wie die Comeback-Folge. Auf jeden Fall, es wird alle Stickeln spüren. Ich bin ganz aufgeregt.
Ich bin auch wirklich ganz aufgeregt. Und ich hoffe, dass einigermaßen das Wetter hinhaut. Wobei ich glaube, es hat sogar Charme, wenn es regnen würde. Und wir beide da einfach mit unserem kleinen, aber feinen Podcast-Studio im Mittelkreis von der Kurm sitzen und über alte Zeiten schwadronieren werden. Also ich freue mich schon sehr. Es dauert nicht mehr lange, sagen wir mal so. Die Zeit schreitet eh voran und es wird wirklich ein Fest werden.
So ist, Stichwort, es dauert nicht mehr lange. Wann ist Episode 100? Weil dann können wir ein bisschen zurückrechnen. Oder wir anders gehen wir es jetzt an. Die planmäßig nächste Episode wäre in 2 Wochen. In 2 Wochen sind der Herr Adelmann und ich und diverse andere Freunde von uns aber auf Fußballreise in Bergamo. Das heißt, dort machen wir nichts, weil dort schaffen wir nicht einmal wieder, dass wir von dort aus dann eine Podcast-Folge aufnehmen. Podcast-Episode 98 ist also erst am 1. Mai für alle, die da draußen irgendwie glauben, dass wir keinen Zeitplan haben. Wir haben schon einen, wir schirmen noch recht viel und sind extrem inkonsequent. Aber prinzipiell haben wir einen Zeitplan. Also Episode 98, 1. Mai. Episode 99 wird dann der 15. Mai. Und dementsprechend ist Episode 100 am 29.05. Zumindest was die Aufnahme betrifft. Einen Tag später ist dann immer so, dass ihr das Podcast-Episoden-File in eurem Podcast-Player des Vertrauens habt.
Also nehmt sich am besten so jetzt schon mal bis Ende Mai gar nichts vor. Also ich würde ja wirklich mal frei nehmen, um, keine Ahnung, zu jeder Zeit in der Lage zu sein, den ein oder anderen spielfrei Content nochmal zu rekapitulieren. Ihr könnt ja die nächsten 1,5 Monate noch nutzen, um durch die vergangenen 7 oder 96 Episoden nochmal durchzubrowsen, um uns dann eine Nachricht auf speakpipe.com/spielfrei zu hinterlassen, was ihr vielleicht besonders gefeiert habt. Und feiern wir einfach gemeinsam diesen 100. Geburtstag und auf das freue ich mich schon sehr.
Ja, so ist. Und solltet ihr nicht ausschließlich zu 100% spielfrei Content konsumieren wollen, was ihr aber solltet, gibt es auch noch den Verweis auf unsere Kollegen von BlackFM, weil die haben eine ziemlich coole Episode gemacht mit österreichischen Bundesliga-Schiedsrichter Petrus Jirschirka. Ein alter Spielfrei-Spitz, weil den hatten wir natürlich auch schon vor Ewigkeiten bei uns zum Interview. Wirklich ein sehr interessanter Kerl, der viel zum Sagen hat. Die Folge ist uns sehr gelungen. Möchte ich allen ans Herz legen. Und dann gibt es da auch noch vom Palestra Podcast eine richtig coole Reportage zum FC Mauerwerk. Also da wird mal wieder ordentlich Schindluder drin in den unteren österreichischen Ligen. So viel sei verraten. Es geht um Investorenfußball vom Feinsten. Das heißt, der Investor vom FC Mauerwerk ist aktuell mit dem dritten Verein unterwegs. Und sag mal so, die Reise ist nicht ganz ohne Turbulenzen abgelaufen, aber mehr dazu erfahrt ihr beim Simon im Palestra-Podcast. Unbedingt anhören. Stefan, jetzt haben wir echt ein bisschen geschwafelt und noch nicht einmal gesagt, über was wir heute reden. Ich hoffe, das bringt uns kein Unglück.
Ja, und wir haben uns in unserer letzten Episode, wo wir über Benfica gequatscht haben, ist uns ja unter anderem auch der Gutmann-Fluch zugeflogen in unserer Vorbereitung. Und das hat uns ja beide dann fasziniert, dass wir gesagt haben, okay, Flüche, aha, das ist ja was fast schon Black Magic, der da einkehrt bei Spielfrei. Und jetzt haben wir gesagt, wollen das Ganze ein bisschen ausweiten und es soll halt nicht um Flüche im Speziellen gehen, sondern allgemein um das ganze Thema Aberglauben. Das heißt, wir werden heute wirklich ein bisschen übersinnlich und wir möchten uns heute anschauen, welche Rolle spielt Aberglauben für einen einzelnen Menschen im Allgemeinen, für den Fußball im Speziellen, welche komischen oder verrückten Marotten gibt's, damit quasi die Leute ihr eigenes Glück forcieren können und vielleicht gibt's irgendwo den Punkt, wo man sagt, okay, Aberglauben wird aber auch irgendwann einmal dann zu viel oder zu gefährlich und das schauen wir uns alles ein bisschen heute an.
Das hört sich ja spannend an. Aber davor würde ich sagen, wir gehen mal in die erste Rubrik, weil ich habe schon ziemlich einen Durst.
Das Getränk der Episode.
Genau, es geht um das Getränk der Episode. Wir haben heute uns überlegt, die meisten von uns haben jetzt so Osterjausen hinter uns, aber es gibt ja eigentlich gar kein so richtig klassisches Osterjausengetränk. Da habe ich ein bisschen nachgedacht, einige trinken wahrscheinlich ein Bier, der andere ein Wasser oder sonst irgendwas. Wirklich so ein richtiges Getränk, nur für Ostern gibt es nicht, da sehe ich immer als erstes eine Marktlücke, die wir jetzt aber nicht schließen, weil wir sind dann hergegangen und haben uns gedacht, was ist so trivial und passt auf jeden Fall zu Gesöchten dazu und mag eigentlich fast jeder. Und da sind wir dann auch noch glücklicherweise von einem Buschenschank gesponsert worden. Es gibt nämlich heute zum Trinken einen Apfelsaft vom Buschenschank Leiner aus Etzersdorf, falls den wer kennt. Traumhafter Apfelsaft, auch ein sehr guter Buschenschank. Und wir werden uns jetzt mal einen Schluck genehmigen, damit wir klasse weiterreden können.
Tschüss.
Ja, tschüss. So, und wir rasen weiter, Stefan. Die Kehlen sind benetzt, oder wie auch immer man das ausspricht. Wir gehen zu den großen Zehen.
Wird die Sendung heißen, die großen Zehen, yes, ja.
Yes, ja. Wir haben heute ein Thema, das ich immer wieder ausgesucht habe, nachdem ich das letzte Mal nicht mal mehr daran erinnern habe können, dass ich zum Thema überhaupt zugesagt habe. Finde ich es diesmal gut, dass ich ein bisschen mehr in der Hand gehabt habe. Und deswegen gibt es heute die großen 10 Flüche, die wir aussprechen werden.
Also angelehnt an den Gutmann-Fluch.
Angelehnt an den Gutmann-Fluch, genau. Aber
inspiriert.
Als allererstes würde ich mal sagen, wir haben ja regelmäßig Neuhörende. Erzähl doch vielleicht ganz kurz, was sind die großen 10, was tun wir da überhaupt? Bitte, danke.
In unseren großen 10 geht es darum, dass der liebe Alexander und ich uns zu einem bestimmten Thema unserer Wahl 10 Antwortmöglichkeiten überlegen, die dann gemeinsam die großen 10 ergeben. Und der Alex hat 5 Antwortmöglichkeiten und ich habe 5 Antwortmöglichkeiten. Und das ergibt dann quasi die großen 10. Wir beide wissen nicht, was der andere vorbereitet hat. Das ist auch ganz was Wichtiges, weil das ist oft einmal, was die Leute vielleicht glauben, dass wir beide da uns abstimmen oder auf einer geteilten Liste arbeiten. Nein, wir überraschen uns da quasi gegenseitig. Deswegen hat sich das ein oder andere Mal auch schon Missverständnisse in der Interpretation gegeben, der großen 10. Aber ich bin auch heute schon sehr, sehr gespannt. Und lieber Alexander, du hast es geschafft, mir in Episode 97 eine Aufgabe zu stellen, die so schwer war, wie tatsächlich für mich nichts noch rund um Spielfrei, wenn es um die Vorbereitung von großen 10 gegangen ist. Die großen 10 Flüche. Ja, die großen 10 Flüche, die wir aussprechen würden, hat mich so sehr beschäftigt. Das hat mich, glaube ich, ungefähr 1,5 Tage lang im Kopf gefesselt, weil mir nichts Vernünftiges eingefallen ist, was einerseits, keine Ahnung, irgendeinen Mehrwert liefert oder lustig ist oder beides, keine Ahnung. Und ich habe wirklich gekämpft und es hat bis, glaube ich, 25 Minuten vor unserer Aufnahme hat's gedauert, bis ich auf dem Weg zu dir war, bis mir dann der letzte eingefallen ist. Also es war wirklich, wirklich schwierig. Ich habe mich dann selbst hinterfragt, warum das so ist, warum ich immer schwer tue, auf Flüche zu kommen. Also keine Ahnung.
Nein, ich glaube, das Problem steckt noch viel tiefer, weil ich habe da so Sachen gehört, wie du hast nichts gefunden, was Mehrwert liefert oder was lustig ist. Solche Kategorien gibt es für mich schon längst nicht mehr. Ich ziehe da mein Ding durch, was der Garten Österreich, ich brauche niemandem mehr was beweisen, ich mache einfach das, was mir in den Sinn kommt.
Aber jetzt muss ich ganz kurz ausholen. Jetzt halte ich fest, lieber Alexander. Jetzt bin ich gestern am Abend, Frau und Kind haben schon geschlafen, bin ich noch gesessen und habe halt mich mit diesem schwierigsten Thema aller Zeiten beschäftigt, was nämlich für die großen 10. Und habe dann ernst gemacht, weil du hast ja genannt, die großen 10 Flüche, die wir aussprechen würden. Und ich bin dann hergegangen, habe mir gedacht, Stefan ist ja gefuchst und ist ja nichts blöd. Und habe dann auf Google eingegeben, wie spricht man einen Fluch aus? Weil ich habe schon gedacht, wenn man schon Flüche aussprechen, will ich wenigstens das auch richtig machen, nicht? Und okay. ich bin dann, und ich muss dich kurz wirklich teilhaben lassen auf den, an meiner Reise, an meiner digitalen, ich bin dann auf die Seite schwarze-magie.info gestoßen. sie schaut ungefähr so aus, die Seiten, wie sie es anhört. Und ich war dann, wie gesagt, auf schwarze-magie.info und da gibt es dann das Beste. Und zwar, das, du hast dich schon gewundert, warum ich die ganzen Sachen heute mit habe. Da steht nämlich, was du für den Fluch brauchst. Und bei was du für den Fluch brauchst, steht ganz, ganz explizit eine Zitrone, eine schwarze Kerze, 9 Nägel, 9 Senfkörner, Salz, Ingweröl, dann das Foto von der Person, die du verfluchen willst und dann last but not least Atame. Und jetzt fragst du berechtigterweise, Stefan, was ist Atame? Atame war, ja, war meine nächste Google-Anfrage. Und zwar ist Atame das Zeremonienmesser der Hexen. Ich finde aber gut, dass in dieser Anleitung auf schwarze-magie.info es steht Atame oder Messer. Sprich, wenn es kein eigenes Zeremonienmesser hast, glaube ich, gilt jedes Küchenmesser auch. Ich werde jetzt nicht.
Das wollte ich gerade fragen, weil jetzt verstehe ich ja, dass die ganzen anderen Zutaten, die du gesagt hast, die kann man jetzt mal schnell, ich meine, am Ostermontag nicht, aber prinzipiell mal schnell im Supermarkt kaufen. Auf Atame ist jetzt irgendwas Exotischeres prinzipiell, oder?
Ja, es ist absolut etwas Exotisches. Und ich werde es auch nicht hergehen und auch quasi die Gebrauchsanleitung vorlesen, wie man das dann macht, weil das kann sich jeder auf schwarze-magie.info durchlesen. Aber es ist komplett verrückt, weil die Seiten schaut aus, wie wenn du gerade einen Marmorkuchen backen willst, sprich du hast Zutaten, unten kommt dann das Rezept, wie du das machen musst. Und dabei lernst du, wie man offensichtlich einen Fluch ausführt. So, und was mir am meisten geärgert hat bei meiner wilden Reise in das Obskure im Internet ist, dass ich dann am Schluss irgendwann mal auf den Schädel gegriffen habe und mir gedacht habe, ach so ein Scheiß, jetzt habe ich das Ganze nicht in Inkognito-Modus auf meinem Laptop gemacht. Sprich, jetzt ist das Ganze in meiner Browser-History drinnen und jetzt glaube ich, glaubt wieder irgendein ach so schlauer Algorithmus, dass ich komplett abdrift ins Obskure und Okkulte. Also, auf jeden Fall, schwarze-magie.info hat mir sehr viel beigebracht und damit bin ich bestens vorbereitet auf die heutigen großen 10. Und ich würde mir von dir wünschen, und dann bin ich gleich mit meinen ewig langen Einleitung und Monolog am Ende, ich würde mir von dir wünschen, dass wir heute unsere großen 10, ich hoffe, du bist so flexibel, dass du das noch so einteilen kannst, dass wir jeweils beginnen mit ich verfluche. Also quasi, dass das ein bisschen ein Pathos hat, die großen 10. Kriegst du das hin?
Ja, aber ich krieg das schon hin, aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Flüche gehen oftmals gegen die ganze Menschheit und nicht gegen einzelne Personen.
Das ist voll. Aber ich verfluche, Punkt, Punkt, Punkt. Also ich finde, das wird so was ja, Förmliches sagen, wie ich gelobe, ja? Aber ich würd sagen, ich verfluche, Punkt, 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 okay?
Okay.
So, lange Rede, kurzer Sinn. Darum geht's in unsere großen 10.
Gut, wer fängt an?
Fange ich an, weil ich eh noch so viel wenig geredet ist in den letzten Minuten. Ich mache meinen Platz 5, weil dann bleibt dir der Platz 1. Der oberste Platz 1. Und zwar mein Platz 5 der großen Flüche, die wir aussprechen würden, ist, ich verfluche den Stadionsprecher von RB Leipzig, dass ihm jedes Mal, wenn er in Zukunft, er ist nämlich ein Musiker, versucht, Musik zu machen, er mit den großen Zehen irgendwo anfliegt bei irgendeinem Verstärker. Der Typ ist so nervig, also und ist für mich Ausdruck dessen von diesen paar, und mich kommt vor immer mehr Stadionsprechern und meistens sind Sprecher und keine Sprecherinnen, die sie selber viel zu wichtig nehmen. Und er ist, glaube ich, das Topping on the Cake, weil er ist, glaube ich, derjenige mit seiner weiß gerade was für der Graf-Stimme, der da versucht, da runter zu reißen. Die nervigste Person in der deutschen Bundesliga, wirklich. Also der Typ, den halte ich überhaupt nicht aus.
Okay, du hast das wirklich sehr konkret gemacht. Jetzt verstehe ich ja, warum dich das so nachhaltig beschäftigt hat. Weil was solche sagst? Konkreten Flüche, das muss man mal machen. Also okay. Finde ich voll cool. Okay. Ich verfluche die Fußball, also mein Platz 5, ich verfluche die gesamte Fußballwelt, als dass, wann immer in einem Fußballspiel, wo drei Corner fallen, darauf ein Elfer folgt.
Ah.
Ich nenne es den Schwimmbadfluch. Also diese alte Regel aus dem Bad, wo man keine Corners gemacht hat, warum auch immer, dass drei Corner zu einem Elfer führen, das hätte ich gern immer und überall. Ich finde, das wird den Spielbetrieb interessanter machen, vor allem dann, wenn irgendeine Mannschaft bereits auf zwei Cornern ist.
Das finde ich.
Wenn man dann bewusst versucht, einen Corner rauszuholen. Das
finde ich sehr gut.
Extrem witzig war. Also das ist mein erster Fluch. Ja, bitte.
Ja, mein Platz 4 ist, und das war für mich dann ein bisschen im Kopf der Durchbruch, weil ich dachte, was, wenn ihr am meisten verflucht, die FIFA. Und von dort weg ist es mir dann leichter gefallen. Und zwar, mein Platz 4 ist, ich verfluche alle zukünftigen WM-Vergabezeremonien der FIFA bis zu dem Zeitpunkt, dass sie anfangen, endlich bei der Vergabe die Dinge einzuhalten, die sie sich selbst quasi vor Augen führen oder sie selbst quasi niederschreiben als Grundsätze oder was auch immer. Solange sie das nicht einhalten, verfluche ich alle zukünftigen WM-Vergabezeremonien und das kann ausschauen wie, keine Ahnung, dass da jedes Mal der Gianni Infantino, wenn er irgendein Kuvert wird, also ein Kuvert aufmacht und jeder was auserzieht, irgendwo, keine Ahnung, das in Luft auflöst oder was auch immer oder keine Ahnung, sonst irgendwas, das Licht ausfällt. Ich verfluche diese ganze Inszenierung der FIFA-Show in Form der WM-Vergabezeremonien.
Das gefällt mir gut. Die FIFA spielt bei meinem Flüchen dann später auch noch alles. So viel sei verraten. Auf Platz 4 habe ich aber was ein bisschen neutraleres. Und zwar geht's, ich verfluche alle Spielerinnen und Spieler, die Schwalben machen, hinsichtlich dessen, dass sie in zukünftigen Spielsituationen dann einfach hinfallen, wenn es eigentlich ihnen gerade nicht in den Kram passt. Also dieses bewusst versuchen, irgendwie umzufallen, dass sie das auf sie zurückführt, und zwar im negativsten Sinne.
Ja. Da ist man dann schon fast schon irgendwo bei Karma, oder?
Ja, aber so, also so Aberglaube, Flüche, Karma und so, das spielt eh alles im selben Universum, finde ich. Das passt schon nicht so schlecht zusammen.
Okay.
Aber das wünsche ich ihnen, weil ich finde Schwalben sind einfach unnötig. Das ist somit das Unsportlichste, was es gibt. Und wenn einer herfliegt im Strafraum und das eigentlich gar kein Foul war, dann soll er das nächste Mal herfliegen, wenn er gerade aufs Tor schießen will.
Ja, das finde ich gut. Ich finde, das gefällt mir sehr gut. Ich finde so einen chronischen Schwalben-Spieler, den solltest du wirklich so verfluchen, dass er beim nächsten entscheidenden Öfer wirklich ausrutscht oder irgend sowas. Das finde ich gut, ja. Das mag ich gern. Mein Platz 3, und zwar, ich bleibe bei der FIFA. Ich verfluche alle Drucker in der FIFA-Zentrale in Zürich. und zwar verfluche ich sie so, dass sie quasi jedes Mal, wenn irgendwer versucht, was zu drucken, nie das macht, was sie eigentlich wollen. Das heißt, es druckt beidseitig, wenn du es einseitig haben willst. Es druckt an der Kopfseite gespiegelt, wenn du das nicht so haben willst und so weiter. Es druckt schwarz-weiß, wenn du das Farbig brauchst und so weiter. Und auch wieder da, so lange, bis die FIFA beginnt, eine gewisse Form von Integrität aufzubauen. So lange verfluche ich alle Drucker in der FIFA-Zentrale in Zürich.
Gefällt mir super, aber jetzt habe ich einen Plot-Twist für dich. Was tust du, wenn die FIFA mittlerweile komplett papierloses Office ist?
Das glaubst du selber nicht.
nein, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, aber super, sehr gut, gefällt mir super. Ja. Platz 3 ist ähnlich wie Platz 4 bei mir. Und zwar verfluche ich diesmal alle zeitschindenden Fußballspielerinnen und Fußballer.
Ja, und zwar so, gespannt, was passiert.
Dass,
ja?
Wenn sie uns quasi damit belästigen, unnötig Zeit zu schinden, und ich mag das auch nicht, wenn das Team, das ich bevorzugt in Führung ist, dass es Zeit schindet, ich hasse es, dass sie dann einfach im restlichen Alltag ständig Probleme haben mit Zeit. Das heißt, sie kommen einfach vielleicht spät zum Ankick vom Match,
im Stau stehen,
im Zug, stehen im Stau. All dieses Ding, was sie ihren Gegenspielerinnen und letztlich auch den zusehenden Menschen antun, das wünsche ich ihnen, dass sie ihnen im Alltag widerfährt.
Ja, das finde ich gut. Ja, das gefällt mir auch sehr gut, ja. Das gefällt mir sehr gut.
So.
Mein Platz zwei, ich verfluche, und damit schließt sie jetzt quasi für mich der FIFA-Kreis, ich verfluche Gianni Infantino, dass er so lang mit einem leichten Sodbrennen in der Früh jeden Tag aufsteht, bis er aus dem Amt zurücktritt oder abgewählt wird. Das ist das Einzige, okay, wo er wirklich persönlich wird. Und da fahre ich die schweren Geschütze auf. Also so ein leichtes Sodbrennen, dass du wirklich ständig irgendein Böferl San Marin einschmeißen musst oder was auch immer. Aber nichts Gefährliches.
Das heißt, der Infantino, der weiß, dass er verflucht ist. Weil leichtes Sodbrennen führt sonst wahrscheinlich nicht so leicht dazu, dass du sagst, okay, wenn das nicht aufhört, dann tritt er jetzt von meinem Job zurück.
Das muss er
fast wissen.
Ja, ich nehme mal an, er wird ja unseren Podcast hören, weil was soll er sonst machen?
Also so.
Ich glaube
tatsächlich, irgendwer bei der FIFA hat sich das schon an. Das ist genug Manpower da.
Viel Spaß auf
jeden Fall. Cool. Platz 2 bei mir ist jetzt auch an die FIFA gerichtet. Das heißt, ich verfluche die FIFA dahingehend, dass sie keinen Gewinn jemals wieder machen. Das heißt, sie können alles an organisatorischen Klimbims machen, was sie so machen, weil bei all dem, was negativ ist, ganz ohne die FIFA oder ganz ohne so einen Verwaltungsapparat wird der Fußball wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Das heißt, wir brauchen es irgendwie, vielleicht nicht so deppert wie die FIFA, sondern irgendwie klasser und weniger korrupt. Aber sie sollen nie wieder Geld damit verdienen. Niemand dort. Das wird, weiß mein FIFA-Nullsummenspielfluch.
Das finde ich schön.
Ja.
Ja.
Platz 2 bei dir, Stefan.
Platz 1 bei dir, Entschuldigung. Genau, mein Platz 1 der großen Flüche, die wir aussprechen wollen. Und zwar, ich verfluche alle Zapfanlagen in den österreichischen Fußballstadien dahingehend, dass das Bier so lange warm und fad schmeckt, bis Sturm ein eigenes Stadion bekommt. Und erst dann darf das Bier wieder gut schmecken. Also das ist mein Beitrag zur Stadiondebatte. Also ich würde ausnahmslos jede Zapfanlage in Österreich ein warmes und fades Bier overlost, bis Sturm ein eigenes Stadion kriegt. Dann können sie wieder alle gutes Bier trinken.
Ja, das könnte man vorstellen, alles was so Richtung Prohibition geht, und das ist ja ein bisschen Richtung Prohibition, weil ich glaube, es gibt schon ein paar Leute, die sagen, bevor er warmes Bier trinkt, kriege ich keins, aber alles was Richtung Prohibition geht, führt prinzipiell dazu, dass der Druck innerhalb einer Gesellschaft sehr, sehr arg ansteigt. Also ja, der Gedankengang ist sehr nachvollziehbar. Ja. Platz 1, lieber Stefan, ich verfluche alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter.
Oh.
Mhm. Und zwar, aber so? Na, dass das Verhalten, das ich jetzt nicht irgendwie mit einem Eigenschaftswort bewerten möchte, das sie am Platz an den Tag legen, ihnen immer und überall auch passiert. Das heißt,
ich mag deine so Herangehensweise, Gesten, das ist sehr gut.
So Gesten wie diese, so jetzt ist Schluss, keine weitere Diskussion mehr. Das ihm das halt dann auch passiert, wenn er beim Bäcker steht und irgendwie 3 Semmeln bestellt und der Bäcker sagt, gib ihm 2 Semmeln und dann deutet er, jetzt ist Schluss, keine weitere Diskussion mehr, es gibt nur 2 Semmeln.
Das finde ich voll.
So stellen wir das vor.
Oder wenn sich der Schiedsrichter so aufblustert wie so ein Vogel, so ein Orger, vor einem Spiel, um quasi mal seine Präsenz zu unterstreichen, dass es auch jemand macht, wenn er, keine Ahnung, wo könnte denn das sein? Wenn du beim Freibad dein Dings zum Standl gehen willst, der Wurstsemmel holen und vor dir blast ja so einer auf, weil er sagt, er steht jetzt da.
Ja, so genau. Oder zum Beispiel, du kennst dich ja sicher aus so Strafraumsituationen, wo Schiedsrichter dann hingehen und schon zwar an Stürmer und an Innenverteidiger belehren, bevor überhaupt das Foul passiert ist. Oder
ja,
so.
Ja.
Im Alltag die ganze Zeit einfach einmal Verkehrskontrolle und so quasi, aber da jetzt bitte wirklich langsam fahren, weil das könnte sonst der Unfall passieren. Ja? Solche Sachen. Und die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, denen das passiert, die sollen einfach selber dann entscheiden, ob das Verhalten, was sie so am Platz an den Tag legen, absolut in Ordnung ist und ganz normale Körpersprache ist, oder ob das vielleicht teilweise provokant und unangenehm ist. Will ich gar nicht weiter darauf eingehen, das müssen die Leute für sich selber entscheiden, aber den Fluch sprich ich mal aus, weil mir kommt zumindest vor, das wirkt ein bisschen komisch. Also das, so für das, dass sie neutrale Leute sein sollten, kommt mir vor die Körpersprache sehr intensiv vor.
Ja, das finde ich sehr gut. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen.
Platz 1 bei mir. Damit hätten wir die großen 10 mal wieder abgewickelt und können uns unserem Schwerpunktthema widmen.
Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Und zwar geht es heute um Aberglaube im Fußball. Stefan, ich glaube, damit wir ungefähr vom gleichen reden, habe ich mir gedacht, versuche ich mal eine möglichst pfiffige Begriffserklärung zum Thema Aberglaube zu finden. Prinzipiell geht es bei Aberglaube darum, dass man, indem man ein bestimmtes Verhalten oder mehrere Verhalten dazu führen, dass man in bestimmten Situationen wieder eine gewisse Kontrolle zurückerlangt. Das heißt, quasi vereinfacht gesagt, wenn ich meinen linken und meinen rechten Schuh nacheinander anziehe, so wie das ja so Standard-Superstition von sehr vielen Fußballspielern ist, dass sie zuerst den linken Fuß fertig machen, dann den rechten Fuß fertig machen oder immer mit dem linken Fuß aufs Spielfeld zuerst betreten oder so weiter und so fort, gehen sie davon aus, dass sie dann entweder die beste Performance abliefern oder dass sie sich nicht verletzen etc. Und um das geht es eigentlich übergeordnet bei Aberglauben. Das heißt, man will eine gewisse Kontrolle über etwas, wo man vermeintlich keine Kontrolle hat, weil letztlich kann man es nicht wirklich beeinflussen, ob man sich irgendwie deppert verletzt oder nicht. Aber man kann halt, wenn man an solche Dinge glaubt, vermeintlich Dinge tun, um die guten Geister hervorzurufen.
Genau, so, und bei den Geistern möchte ich einhaken, lieber Alexander, weil es geht nämlich genau um diese Geister, um diese Übernatürlichkeit, um übernatürliche Kräfte. So wie du es gerade gesagt hast, das kann ein Verhalten sein, das kann aber ja auch ein Gegenstand sein, dass man zum Beispiel sagt, okay, Aberglaube, der sich auf einen gewissen Gegenstand richtet oder ein Menschen kann ein Ziel eines oder Teil von einem Aberglauben sein. Aber es geht eben genau darum, so wie du sagst, diese Kontrolle zu behalten. Und das ist ja etwas, was man zwar nachvollziehen kann, aber was ich mitunter sehr, sehr absurde Ausmaße annimmt. Aber vielleicht hilf uns ganz kurz einmal, warum soll ein Spieler das machen? Warum ist das so entscheidend? Warum ist der Fußball vielleicht besonders anfälliger für solche Themen?
Naja, wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, dass Fußball ja schon eine gewisse Portion an Glück braucht. Also nicht nur gewisse Portion Glück, sondern eigentlich kann man sogar sagen, größtenteils ist für Fußballspiele Glück entscheidend. Und das ist ja etwas, was dann die spielenden Menschen nicht in der Hand haben. Entsprechend glaube ich halt, dass sie versuchen, über Umwege dann doch mal irgendwie wieder ein bisschen mehr Kontrolle an sich zu reißen. Und von dem her macht das Sinn. Und du hast ja, glaube ich, auch angeschaut, wie das mit dem Aberglaube so ausschaut, ob das was ist, was weit verbreitet ist oder nicht, oder?
Ja, absolut. Ich hab da Zahlen aus Deutschland und gefunden aus dem Jahr 2021 und jetzt ist es jetzt wahrscheinlich in Österreich nicht grundverschieden, aber gemäß dieser Befragung bezeichnen sich 39% der Frauen und 21% der Männer als abergläubisch oder eher abergläubisch. Und nachdem wir ja immer wieder so schön sagen, der Fußball ist ja ein Spiegelbild einer Gesellschaft, sowohl auf den Tribünen, wahrscheinlich aber auch unten auf dem Platz, bis auf das, dass halt deren Platz unten in der Regel viel, viel besser verdienen als die in der Gesellschaft und doch ein bisschen eine homogenere Masse sind, ist wahrscheinlich der Aberglauben einfach sehr, sehr präsent. Und der Aberglauben bezieht sich ja nicht nur auf Spieler. Der Aberglauben bezieht sich ja auf Funktionäre, der Aberglauben bezieht sich ja auf die Fans, die dann quasi ihren eigenen Spieltagsrhythmus nach gewissen Ritualen abrichten. Ich glaube, da haben wir in unserem Freundes- und Bekanntenkreis Leute, die dann vor einem Spiel immer die gleiche Playlist hören, um sich einerseits natürlich in Stimmung zu bringen auf das Fußballspiel, aber vielleicht auch um gewisse positive Erinnerungen hervorzurufen, um im besten Fall wieder das Glück zu strapazieren. Oder die Leute, die halt dann immer das gleiche Shirt anziehen. Nicht nur, weil sie nur das eine haben, aber sondern weil sie damit einen ganz besonderen Sieg vielleicht verbinden. Oder die, keine Ahnung, eine bestimmte Route in mein Stadion nehmen, weil sie einfach sagen, okay, das war damals, kann ich mich noch erinnern, wie wir den anderen großen Erfolg gefeiert haben, bin ich auch so gefahren. Das heißt, es geht wirklich so dieses... Das ist vielleicht, was ein Fußballverein so oder den Fußball so speziell macht, ist, du hast ja so viele Personen, so viele Menschen, die ja Interesse haben an dem, was auf dem Fußballfeld passiert. Das sind die Spieler, das sind die Funktionäre, das sind die ganzen Fans, wie ich schon angesprochen habe. Und so viele tragen wahrscheinlich, das wissen wir oft gar nicht mehr, durch ihren Aberglauben, durch ihre ganzen Marotten, die es an den Tag legen, wahrscheinlich dazu bei, dass wenn du Aberglauben messen könntest auf irgendeinem Geigerzähler-ähnlichen Gerät in einem Stadion, wird das wahrscheinlich komplett ausschlagen nach oben hin. Weil ich vermute mal, das fängt bei den Schiris an, das fängt bei den Spielern an, die dann, keine Ahnung, so wie du sagst, die Stutzen in einer gewissen Reihenfolge oder Schuhe in einer gewissen Reihenfolge anziehen oder, keine Ahnung, nur bestimmte 15 Minuten vorm Spiel nochmal aufs Klo gehen und danach dann dreimal in die Hände klatschen oder was auch immer. Also das ist ja wirklich was sehr, sehr Allgemeines oder Präsentes, sagen wir mal so.
Also, weil du jetzt gerade gesagt hast, also das mit den Stutzen wieder angesprochen hast, also Beispiel möchte ich jetzt kurz mal ins Spiel bringen, um zu verdeutlichen, wie arg eigentlich so Rituale und Aberglauben eigentlich dann auf ein Spiel wirken können. Und zwar, da gibt es den gewissen Kolo Touré, den kennt man vielleicht noch, weil er in sehr vielen guten Mannschaften gespielt hat, unter anderem auch bei den Invincibles bei Arsenal. Und der hat dann mit Roma, also als Roma, gegen seinen Ex-Verein Arsenal gespielt. Und für ihn war das Entscheidende, dass er immer der letzte Spieler ist, der den Platz betritt. Das heißt, wenn da alle aufgelaufen sind, ist er halt hinterher, 3 Meter hinterher gerannt und erst wenn alle über die Linie gegangen sind, ist er drüber gegangen. Jetzt war es aber so, dass in der Halbzeit der Gallas von Arsenal behandelt worden ist und nicht ganz fertig worden ist bis nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit. Das heißt, der ist noch draußen gewesen, obwohl das Spiel schon losgegangen ist, weswegen der Kolo Touré auch nicht aufs Spielfeld gegangen ist, gewartet hat, bis die Verletzungspause vom Gallas fertig war. Der ist aufs Spiel gerannt und kurz danach der Kolo auch. Und das hat nicht nur, dass das prinzipiell schon absurd ist, es hat auch zu einer gelben Karte geführt, weil der Gallas ist halt abgemeldet gewesen beim Schiedsrichter, mit Verletzungen wird behandelt und wir wissen nicht, wann er wieder reinkommt. Und der Kolo Touré ist einfach draußen geblieben. Und du darfst dir das Spielfeld nicht unentschuldigt verlassen. Also wirklich sehr intensiv eigentlich, was so Aberglaube ausrichten kann. Wie schaut denn das bei dir eigentlich aus? Bist du abergläubisch und gibt es irgendwas, was du so rund um Podcastaufnahme oder so oder Stadionbesuch machst?
Rund um Podcastaufnahme nicht. Da fällt mir jetzt nichts ein. Ich glaube tatsächlich, weil das spielt ein bisschen dem in die Karten, was du vorher gesagt hast, es geht ja ganz wesentlich darum, etwas zu beeinflussen, was man oft einmal quasi, was nicht in den eigenen Händen liegt, so quasi das Glück zu auf seine Seite zu ziehen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir bei Spielfrei, bei einer Podcast-Aufnahme nicht selbst keine Ahnung, unseres eigenen Glückes Schmied sind in unserer Episode. Also ich glaube, es liegt schon ganz stark an uns, was da rauskommt. Bei mir ist es aber schon so, wenn ich Richtung Matchtag denke, dass gewisse Rituale bei mir bestehen, wo ich dann aber schon sage, das geht vielleicht dann schon langsam in den Aberglauben hinein.
Okay.
Und ich bin gerade am Überlegen, was, also ich habe auch so einen leicht abergläubischen Ansatz, dass ich jedes Mal, wenn ich weiß nicht, ob das, glaube ich, habe ich irgendwann mal bewusst von jedes Mal, wenn ich zum ersten Mal, wenn ich Richtung Grazer Stadion gehe, das Stadion sehe, irgendwie das bei mir auslöst, dass ich irgendwie auf das Logo klopfe, das ich irgendwo auf meiner Brust trage oder sonst irgendwo trage oder keine Ahnung, das mir irgendwie, vielleicht ist es auch nicht Aberglauben, aber es löst in mir irgendwas aus. Das heißt, es ist ein gewisses Ritual. Ob ich dadurch versuche, das Glück zu provozieren, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass gewisse körperliche Reaktionen bei mir im Fußball stattfinden.
Ja, immerhin. Ja. Ja, ich habe in der Hinsicht echt gar nichts. Also, ich habe auch darüber nachgedacht, ob es irgendein Ritual gibt. Gibt es auch nicht, aber schon gar kein Aberglaube. Und so mit so Vorherbestimmungen und halt dem Abwandeln von Vorherbestimmungen tue ich mir immer schwer. Ich tue mir auch mit der Schicksalsdiskussion schwer, weil wenn es so irgendwas in die Richtung geben wird, wäre das für mich immer so ein Freibrief die ganze Zeit zum Tun, was ich will, weil es ist ja alles Schicksal. Mhm. Und entsprechend schlagt sich das dann auf meinen nicht vorhandenen Aberglauben nieder. Aber es gibt ja im Sport sehr vieles an Aberglauben, das unterschiedliche, wie soll ich sagen, Ausprägungen hat. Eine Sache, die wir vorher noch vielleicht vergessen haben zu erwähnen, ist die Sicht der Psychologie auf so Aberglaube. Und das war ganz spannend, weil Sporting Gijón hat einen eigenen Psychologen, also einen vereinseigenen Psychologen, der sich halt mit dem Thema befasst hat. Und der hat dann im Interview mal gemeint, dass er das Beharren auf Rituale und Aberglauben extrem kontraproduktiv findet, weil er der Meinung ist, dass Spielerinnen und Spieler, die das irgendwie machen, den Fokus aufs Wesentliche, nämlich das Spiel selbst verlieren. Also er glaubt zum Beispiel, dass Leute, die wirklich auf so Beinreihenfolgen und so weiter achten, ein höheres Verletzungsrisiko haben und kein niedrigeres, weil das einfach zu sehr im Hintergrund mitschwingt. Ja,
Ja, macht schon Sinn.
Kannst du.
Weil du quasi ja vielleicht echt glaubst, wenn du irgendwelche Geister für dich wirken lässt, dass du sagst, okay, die übernehmen jetzt eh ihren Teil. Ich habe quasi meinen Teil schon dazu beitragen, die Geister zu besänftigen oder den Fußballgott zu besänftigen und kann, vielleicht nicht, dass ich meinen eigenen Job abrufen muss.
Also ja, macht schon Sinn. Perspektive, ja. Was ich aber ehrlich gesagt noch ein bisschen interessanter finde, ist, wenn so Aberglauben quasi auf Mannschaften hereinbricht und von außen herangetragen wird. Das heißt, wenn Medien und Fans und so weiter Dinge hochpushen, die vielleicht sonst gar nicht so relevant wären. Und ein Beispiel, das ich mit dir da besprechen wollte, war das Thema Rückennummern. Also ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, ich finde ja diesen Kult um Rückennummern extrem umsonst. Ich finde nicht, dass Rückennummern gesperrt gehören, weil irgendjemand Besonderes mit da gespielt hat. Ich finde nicht, dass Rückennummer besonders aussagekräftig ist. Aber viele andere finden das und vor allem die Medien finden das auch. Und das beste Beispiel der letzten Zeit war aus meiner Sicht das berühmte Messi-Erbe bei Barca. Wir alle wissen, der Ansu Fati hat dann eigentlich gleich in der Saison, wo der Messi weggegangen ist, die Nummer 10 geerbt. Und es gab halt dann ständig die Diskussion, ja, was so ein junger Spieler, ist der wohl gut genug? Bricht der nicht zusammen unter dem Druck? Und ja, man gibt halt diese zwei Extremseiten. Man kann jetzt sagen, was für Druck, er hat eine Rückennummer, er braucht eine Rückennummer, ohne Rückennummer darf er nicht spielen, Ende der Diskussion. Oder man kann sagen, boah, der vermeintlich beste Fußballer aller Zeiten, Messi, hatte früher vorher gehabt, kann er das überhaupt gerechtfertigen oder das rechtfertigen, dass er das jetzt auch darf, dass er so eine Nummer nehmen darf wie der vermeintliche Gott, ja,
also des Fußballs. Das Orge ist ja, so wie du es so richtig schilderst, im Grunde unterstellt man ja einer Rückennummer, dass sie ein Gewicht hat und quasi das auf den Schultern von Spielern lastet, je nachdem, welche zwei Zollen oder ein Zoll da hinten auf die draufstehen. Und das ist natürlich per se, muss ich sagen, das klingt einfach absurd. Und wenn es absurd klingt, dann ist der Aberglaube oft einmal nicht weit weg. Und beim Ansu Fati ist es wirklich so, dass du sagst, okay, wird der Typ jetzt anders spielen, wenn er mit der Nummer 21 spielen wird? Vermutlich nicht. Das heißt, aber man schreibt halt so vielen Dingen im Fußball diese Magie zu. Und deswegen, ich finde ja, der Fußball wird schon als wird von vielen als eine Religion bezeichnet oder als Ersatzreligion bezeichnet. Und du musst ja auch sagen, wenn ein irrsinniger Glauben nicht mehr von einer Person vertreten wird, sondern von fünf Personen vertreten wird, dann ist es eh nicht mehr Oberglauben, sondern Religion. und genauso irgendwie ist es im Fußball ja, dass du gesagt, also die Leute sehen ja an allen Dingen, an jeder Ecken und Enden irgendeine fast schon göttliche Fügung. Der Fußballgott, der mit uns spricht, quasi den man besänftigen muss, oder der Fußballgott, den man auf seine Seite holen muss. Oder keine Ahnung, man hebt Spieler ja auch in den Himmel hinauf. Und der ist quasi der Maradona ist der Fußballgott und dieses der jene ist der Fußballgott. Also ich glaube, der Fußball ist auch besonders anfällig für dieses Thema. Und dadurch quasi auch plötzlich Rückennummern komplett absurd aufgeladen werden.
Wie stehst du zum Thema Rückennummern? Ist das was besonders Wichtiges für dich? Ist das da wurscht?
Nein, es ist mir nicht wurscht. Also ich finde, Zahlen haben eine unterschiedliche Ästhetik und ich bin einfach extrem sozialisiert worden, dass gewisse Zahlen zu einer Position gehören. Also mir ist es nicht wichtig, ob, keine Ahnung, ein Stürmer, den ich gut finde, mit der Nummer 9 oder mit der Nummer 11 herumläuft oder, keine Ahnung, mit der Nummer 19 oder mit der Nummer 23 oder 29. Aber ich tue mir immer schwer, damals, wie der Milan Baros schon mit der Nummer 5 umgelaufen ist oder, keine Ahnung, wenn der Rui Patricio bei der Roma im Tor steht mit der Rückennummer 11, glaube ich, und solche Sachen.
Also, ja, Falcao mit 3.
Ja, also Nummern sind mir nicht egal. Ich finde, sie haben halt eine gewisse, sie vereinen halt ganz viele Spielergeschichten in einer Zahl. Wenn du halt die 10 hinlegst, gibt es halt gewisse Erwartungen an die Nummer 10. Es gibt halt natürlich viele persönliche Geschichten, die mit der 10 verbunden sind. Das ist, du hast Maradona, du hast andere legendäre Zehner, die natürlich quasi die alle einwirken auf diese eine Zahl, auf die quasi einfließen und die quasi aufladen. Also es ist mir nicht egal, aber es ist für mich eher, dass wenn damit irgendwas Irreguläres gemacht wird oder Unübliches gemacht wird, dann irritiert es mich eher. Als dass es mir, keine Ahnung, irgendwie wichtig ist, ob es quasi aus einem gewissen Set an meiner Meinung nach passenden Nummern der Torhüter arbeitet mit der Nummer. Wenn der Torhüter mit der Nummer 4 arbeitet, irritiert mich das zum Beispiel.
Okay, und drückt zum Beispiel, der Fatih kann die Nummer 10 haben, weil es wurscht ist, oder? Oder kann er sie nicht haben?
Aus meiner Sicht kann er es absolut haben, weil der Abgang vom Messi zu wenig Story hergibt, um sie irgendwie groß aufzuladen, die Nummer. Er ist halt einfach eine absolute Vereinslegende und vielleicht der beste Fußballer der Zeiten. Das per se schließt aber nicht aus, dass der Ansu Fati nicht die 10 haben kann. Also das ist, weiß ich nicht, also die ganze Geschichte rund um einen Messi, finde ich, wenn er bei Barca vielleicht retired wäre, seine ganze Karriere dort gespielt hätte, dann muss ich sagen, okay, vielleicht hat dann die 10 nochmal mehr Gewicht, als wenn halt ein Spieler, weil er nicht von seinen Gehaltsvorstellungen überrücken kann, will, darf oder was auch immer und deshalb zu PSG gehen muss, unter Anführungszeichen, ist jetzt nicht zuträglich auf die ganze Geschichte von der Nummer 10. Also, weiß ich nicht.
Okay. Ja, ein nächstes Thema, das mich da beschäftigt hat, war so Aberglaube in der Statistik. Da gibt es ja wirklich einige Sachen, die man relativ einfach be- oder widerlegen kann oder halt auch meinen kann, dass das vollkommen wurscht ist. Aber es zieht sich so durch beim Fußball. Man merkt wirklich das Thema Aberglaube, das gibt es in jeder Ecke und Ende. Zum Beispiel die Sachen, die mir halt schon eingefallen sind, der Gefaulte beim Elferfall soll nicht selber den Elfer schießen. Kennst sicher. Kann man jetzt darüber diskutieren, kann man sich statistisch anschauen, ob gefaulte Spieler tendenziell öfter verschießen, als wenn dann jemand neutral ist sozusagen, den Strafstoß versucht zu verwandeln oder nicht. Genau dasselbe haben wir mit dass Heimmannschaften im Spiel einen Vorteil haben. Ist ja prinzipiell als Aussage per se ja ein bisschen, aber glaube ich, da steckt die Statistik aber eindeutig, ja, Mannschaften gewinnen daheim eher als auswärts, das ist tatsächlich rundherum so, Punkt. Dann aus der österreichischen Bundesliga habe ich auch ein nettes Beispiel gefunden mit der Rapid-Viertelstunde. Weil Rapid ist die letzte Viertelstunde bei Rapid, für alle, die es nicht wissen, wird eingeklatscht bei Rapid in der letzten Viertelstunde immer zu extremen Leistungen fähig ist oder möglich sein könnte oder war oder vielleicht in Zukunft wieder sein wird. Und deswegen ist es was ganz Besonderes als Therapie-Viertelstunde. Tatsächlich ist es halt so, dass im Fußball in den letzten 15 Minuten einfach am meisten passiert und so ziemlich überall so ist, dass die letzte Viertelstunde am intensivsten ist. Also passt für sie, dass sie da eine Geschichte drumherum gemacht haben. So funktioniert Fußball. Ja, wir wünschen uns das ja von unseren Vereinen einmal, dass sie uns mit Geschichten umgarnen und das Ganze interessanter für uns machen. Also von dem her finde ich das voll cool, aber es ist halt tatsächlich ist halt eigentlich wurscht, ja. Oder ein Thema, das wir uns den letzten Episoden angenommen haben, war der Trainereffekt. Ne? Vermeintlich ist es so, dass wenn ein neuer Trainer kommt, der dazu führt, dass die Mannschaft besser spielt, oft ist das halt aber absoluter Blödsinn und eigentlich ist es eher so, dass der New Manager Bounce, wie es im Englischen immer noch viel cooler heißt, völlig egal ist. Was sagen wir jetzt zu Aberglauben und Statistiken? Letztlich ist es gleich wie überall anders auch, oder? Man kann dran glauben, man kann sich eine Geschichte drum herum spinnen. Meistens ist es aber so, dass es für die ganzen Behauptungen keine statistische Grundlage gibt.
Voll. Und es, also für mich ist es wirklich ein bisschen so dieses hilft's nix, schaut's nix. So zusammengefasst auf das Ganze. Also jeder versucht halt quasi seinen kleinen Teil dazu beizutragen, um das Glück zu erzwingen. Und ich glaube, der Aberglaube der Fans kann jetzt nicht wirklich hinderlich sein für eine Mannschaft. Aber ich glaube schon am Punkt, und das bringt uns vielleicht eher ein bisschen auch zu dieser Schlussdiskussion, gibt es ein zu viel an Aberglaube. Ich finde das, was du vorher gesagt hast, schon sehr spannend, dass du eben sagst, okay, ab dem Punkt, wo Aberglaube dich ablenkt von dem eigentlich, was du tun musst auf dem Feld, dann wird er natürlich schädlich irgendwann, wenn du sagst, okay, ich habe quasi die Geister schon gegen mich oder keine Ahnung, um Gottes Willen, ich bin gerade draufgekommen, dass ich heute in der Früh an meinem Matchtagsritual als Spieler oder Spielerin nicht gleich gehabt habe und dadurch die Geister jetzt gegen mich sind oder was auch immer. Also wenn du in solchen Dimensionen anfängst zu denken, kann das natürlich absolut hinderlich sein. Aber ich glaube, ein Aberglauben als Betreuer und als Fan wahrscheinlich, da wirst du keinen großen Einfluss haben auf das, was im Feld passiert, sage ich mal so.
Hm. Ja, du hast das jetzt eigentlich schon in die Endphase übergeleitet. Eigentlich die Abschlussfrage, die wir noch diskutieren sollten, ist, wie schaut es jetzt aus mit Aberglaube? Ist das prinzipiell was man sagen, ja, okay, wenn das jemand braucht, dann ist es gut, dass er es macht. Oder ist es eher was so, wenn es störend ist, sollte man es auf jeden Fall bleiben lassen. Wann ist es denn zu viel? Die Kolo-Touré-Geschichte ist zu viel, oder? Im Kontrast dazu, damit ich noch mal zweite Anekdote los wäre, die Franzosen haben beim WM-Titel 98, bei jedem Spiel hat der Laurent Blanc im Parterre auf die Glatzen drauf geküsst und im Mannschaftsbus ist immer I will survive gelaufen. Das schaut halt gar nicht. Ne? Das ist so das eine, das ist die weiche Form, sag ich mal. Und die harte Form ist, der Kolo Touré geht nicht aufs Spielfeld, obwohl er eigentlich sollte.
Und ich finde halt, so ein gewisser Aberglauben passt halt sehr gut zu so einzelnen Großturnieren. Quasi, man legt sich den ein oder anderen Aberglauben oder die ein oder andere Marotte für eine WM-Endrunde zurecht. Das finde ich ja nett. Aber wie gesagt, ich glaube, selbst Blanc und Barthez wissen, wenn sie jetzt vor jedem ihrer Länderspiele die ganze Zeit dem Barthez die Glatzen küssen würden, es kommen Niederlagen. Das ist einfach, die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass du verlieren wirst, wenn es darum geht, dass du mit deinem Aberglauben versuchst, das Spiel zu gewinnen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht einen klitzekleinen Beitrag leisten kann, in einem Turnier zu sagen, okay, wir als Mannschaft haben uns jetzt den ein oder anderen Aberglauben zurechtgelegt, um noch mal mehr an das zu glauben, was wir jetzt am Feld abrufen können. Also quasi, ich würde nicht mal von 1% sprechen, das ist nicht unsere Leistungsfähigkeit, aber keine Ahnung, vielleicht tragt es irgendwas Positives dazu bei. Ich halte aber so gewisse Aberglauben, die sie auf eine sehr, sehr, aus Spielersicht jetzt auf eine sehr, sehr lange Zeit erstrecken, für irgendwie ja, absurd, weil einfach in vielen Bereichen du einfach mit Wahrscheinlichkeiten zum Tun hast. Und wenn du sagst, okay, du bindest dir jetzt mal jedes Mal die Schuhe so, damit du dich nicht schwer verletzt, dann hast du einfach die Wahrscheinlichkeit, ist einfach gering insgesamt auf die große Menge der Spieler, dass du dich schwer verletzt. Das kann natürlich passieren. Nur liefert es keinen großen Beitrag. Wenn es dir aber natürlich hilft in der Situation als Spieler, wenn du keinen Shots damit und dir selber nicht im Weg stehst, ist es kein Problem, denke ich mal, wenn du im besten Fall dadurch nur mit mehr Selbstsicherheit auf den Platz gehst.
Ja, für mich ist jedenfalls dann eine rote Linie überschritten, wenn Mannschaften dazu gezwungen werden, in der Kabine Xavier Naidoo zum Herrn. Liebe Grüße an die deutsche Nationalmannschaft. Es tut mir sehr leid für euch oder haut mir sehr leid für euch dran. Das habt ihr dann mal ihr verdient. Ja gut, Stefan, aber glaube im Fußball. Mich würde da jetzt noch interessieren, was unsere Hörerinnen und Hörer sagen. Das heißt, wenn ihr irgendeine Meinung habt zum Thema Aberglaube oder speziellen Aberglauben-Server habt oder Rituale oder so, schickt uns doch eine Nachricht an redaktion@spielfrei.at. Da wären wir wirklich sehr neugierig. Also würde mich sehr interessieren. Ansonsten möchte ich mich wieder recht herzlich fürs Zuhören bedanken und schaltet dann nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und es ist nicht nächste Woche, sondern erst in 3. Tut mir leid. Bis dann.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.